Bibelheise.
Es kommt nicht auf die Kirchenwände oder das Gebäude an. Gott kümmert sich nicht um Mörtel und Backstein.
Hallo, liebe Freunde der Bibelreise. Hier spricht Karl Osvaldo mit der Einladung, an einer weiteren Bibelbetrachtung teilzunehmen. Dazu eine Frage. Gibt es wohl jemanden, der größer als Jesus ist? Heute wandern wir weiter durch den Hebräerbrief und haben jetzt Kapitel 3 vor uns. Zweifellos überragt Jesus alle Großen. Das ist unser Thema heute. In der Vergangenheit hat Mose geredet und jemand hat zugehört. Dabei gibt es doch Leute mit Ohren, die zwar hören, aber nicht zuhören. In dieser unserer Zeit der Gnade sollten wir das Wort Gottes tagtäglich mit einem gehorsamen Herzen hören. Darum bitte ich nun für ein paar Minuten um Aufmerksamkeit.
Wie wir bereits gesehen haben, befasst sich der Hebräerbrief, der an die Juden aus der Zeit des Neuen Testaments gerichtet worden ist, damit, dass das Volk Gottes jene Juden, die Christus aufgenommen haben, es nötig hat, fest im Glauben zu stehen. Sie hatten aber Verfolgung zu befürchten und überlegten, ob sie nicht wieder umkehren sollten. Darum beschäftigt sich der Hebräerbrief größtenteils damit zu zeigen, dass der neue Bund dem alten überlegen ist. Nachdem er gezeigt hat, dass Jesus höher als die Engel ist, geht es jetzt in Kapitel 3 darum, dass Jesus auch über dem Größten des Alten Testaments steht, nämlich Mose. Es heißt dort folgendermaßen: Darum, ihr heiligen Brüder und Teilhaber an der himmlischen Berufung, richtet eure Gedanken auf Jesus, den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen. Er hielt dem, der ihn eingesetzt hat, die Treue, so wie Mose im ganzen Haus Gottes treu gewesen ist. Jesus wurde einer größeren Herrlichkeit als Mose wert geachtet, ebenso wie der Baumeister eines Hauses höher zu achten ist als das Haus selbst. Ein jedes Haus wird ja von jemandem erbaut, aber Gott ist der Baumeister aller Dinge. Mose war treu als Diener im ganzen Haus Gottes und hat das bezeugt, was in Zukunft mitgeteilt werden sollte. Christus aber ist treu als Sohn über das Haus Gottes. Dieses Haus sind wir, sofern wir uns fest an das Vertrauen und die Hoffnung halten, deren wir uns rühmen. Wie aus diesem Text hervorgeht, zeigt der Schreiber des Hebräerbriefes anhand eines Vergleiches mit einem Haus, dass Jesus weit über Mose steht. Warum ist dieser Vergleich so wichtig? Weil der ganze Maßstab des Alten Testamentes der große Maßstab des jüdischen Volkes eben Mose ist, jener, der die Gesetzestafeln empfing und der den Bund Gottes mit Israel am Berg Sinai vertrat. Nun aber stellt der Schreiber des Hebräerbriefes klar, dass Jesus Christus, der Sohn Mose, weit übertrifft. Woraus geht das nun klar hervor? Mose wird zum Beispiel in der Bibel als Prophet dargestellt, während Jesus der größte aller Propheten ist. Mose hat Gott als Diener geehrt, Jesus aber wird als Sohn Gottes geehrt. So heißt es hier im Text, als Sohn über das Haus Gottes. Dieser Vergleich verdeutlicht den Unterschied zwischen Mose und Jesus. Mose war lediglich der, welcher das Volk aus der ägyptischen Knechtschaft herausgeführt hat. Jesus befreit aber das Volk aus der Knechtschaft der Sünde, einer viel ernsteren Sache. Durch Mose hat Gott das Gesetz mitgeteilt, aber Christus hat das Gesetz erfüllt. Mose hat das Gesetz von den Engeln empfangen, während Christus von den Engeln angebetet wird. Mose war ein Sünder, Jesus hat nie gesündigt. Mose ist gestorben und wurde von Gott selbst begraben. Aber Jesus ist gestorben und ist von den Toten auferstanden. Mose hat von Gott ein Amt empfangen, das nur die Sünde verurteilte. Das Gesetz konnte keinerlei Heil verschaffen. Das Amt Christi aber rechtfertigt uns vor Gott und bringt ewiges Leben mit sich. Die Herrlichkeit, die sich an Moses offenbart hat, verschwand wieder. Die Herrlichkeit Christi Jesu aber ist ewig. Deshalb ist dieser Vergleich hier im Hebräerbrief notwendig, um darzustellen, wie weit Christus über das Amt Moses erhaben ist. Dieser Vergleich hatte das Ziel, jenen verängstigten, verfolgten und besorgten Christen zu zeigen, dass es keinen Weg zurück für den gibt, der einmal verstanden hat, wer Christus wirklich ist. Grundsätzlich geht es hier darum, von wem wir reden. Wer ist dieser Jesus Christus? Er ist nicht einfach noch ein Prophet. Er ist Gott selbst, er ist den Engeln überlegen und empfängt Anbetung von ihnen. Er ist höher als Mose. Er bringt das Heil. Christus ist nicht einfach noch einer. Demgegenüber steht hier eine Zurechtweisung, wie wir die bereits im vorigen Kapitel gesehen haben und jetzt in Kapitel 3 wiedersehen. Sie richtet sich gegen den Unglauben, der sich im Herzen des Menschen meldet, wenn Gott seinen Willen offenbart. Darauf bietet der Schreiber eine Erklärung aufgrund von Psalm 95, 7-11. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, was er am Anfang des Verses auf den Heiligen Geist bezieht, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie bei dem Aufruhr während der Prüfungszeit in der Wüste, als eure Vorfahren mich versucht haben, obwohl sie 40 Jahre lang meine Taten gesehen hatten. Deshalb wurde ich über jenes Geschlecht erzürnt und habe gesagt, ihr Herz kommt immer wieder auf Abwege und sie erkennen nicht meine Wege an. So habe ich in meinem Zorn geschworen, dass sie nicht zu meiner Ruhe kommen sollten. Der Schreiber des Hebräerbriefes erwähnt hier das verhärtete Herz des Volkes zu den Zeiten Moses in der Wüste und auch die Lage zur Zeit, als dieser Psalm abgefasst wurde. Von daher wendet er den Gedanken auf die Empfänger dieses Briefes an und betont, passt auf, Gott war über die Herzenshärte jener erzürnt, die damals seine Wege nicht anerkannt und seine Taten nicht ernst genommen haben, weil ihr Herz verhärtet war. Und die Strafe, oder besser das Ergebnis davon, war der Zorn Gottes, der ihnen dafür das Wertvollste entzog, und zwar die Ruhe Gottes, mit der sich dann im einzelnen Kapitel 4 befassen wird. Von daher wendet dann der Text dies unmittelbar auf jene hebräischen Christen des Neuen Testamentes an. Gebt Acht, Brüder, sagte er, dass keiner von euch ein böses, ungläubiges Herz hat, das sich vom lebendigen Gott abwendet, sondern ermutigt euch gegenseitig jeden Tag, solange es heute heißt, so dass niemand durch die Sünde getäuscht und verhärtet wird. Es ist sehr wichtig, hier auf dieses Heute Acht zu geben. Der Hebräerbrief kommt noch mehrmals darauf zurück. Das heißt, jetzt ist die Zeit der Entscheidung. Wir stoßen ja auf die gleiche Schwierigkeit wie die damaligen Leser. Ihr Heute unterschied sich gar nicht so sehr von dem Unseren. Es geht darum, wie uns die Sünde täuscht. Die Sünde trennt den Menschen von Gott und verführt ihn, den Willen Gottes ganz nüchtern und bewusst zu missachten. Man täuscht sich selber auf eine sehr gefährliche Weise. Darum ist Vorsicht geboten, man kann sich selbst etwas vormachen. Lasst uns deshalb sehen, worauf es ankommt. Wir vereinigen uns mit Christus, sofern wir uns bis ans Ende an das Vertrauen halten, das wir am Anfang hatten. Deshalb heißt es, wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verhärtet euer Herz nicht wie bei dem Aufruhr. Nicht so. Wer waren denn die, welche gehört und sich dagegen gestellt haben? Der Text erklärt weiter. Waren es nicht all die, welche Mose aus Ägypten geführt hat, gegen welche Gott 40 Jahre lang erzürnt war? Waren es nicht die, welche sich versündigt haben und deren Leiber in der Wüste verfallen sind? Und welchen hat er geschworen, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen würden? Waren es nicht jene Ungehorsamen? So sehen wir also, dass ihnen wegen ihres Unglaubens der Zugang verwehrt wurde. Der Hebräerbrief beschreibt hier das Heil als einen Vorgang. Das bedeutet, dass es nicht nur darum geht, das Heil zu erreichen, sondern auch, wie es vorangehen wird. Das Heil ist eher als ein Weg und nicht einfach als ein Eintritt zu verstehen. Demgegenüber erklärt er, jene, die damals aus Ägypten befreit wurden, standen dann 40 Jahre lang unter dem Zorn Gottes. Jene, die nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste umgekommen sind, haben somit die Ruhe Gottes nicht erreicht. Sie waren ungehorsam und erhielten keinen Zutritt, weil sie damit ihren Unglauben bewiesen haben. Dieser Vergleich ist deshalb wichtig, weil es eine ernste Warnung ist, die jenen hebräischen Christen klar macht, dass sie im Falle, dass sie umkehren und offen ihren Bund mit Christus verleugnen, ihnen kein Zutritt zur Ruhe Gottes gewährleistet ist. Das ist eine ernste Warnung, und um diesen Ernst klar herauszustellen, macht der Schreiber ganz deutlich, wer denn Christus ist und zwar besonders im Vergleich zu ihrem großen Volksführer Mose, welcher nur ein Diener im Hause Gottes war, anders als Christus, dem Sohn Gottes. Die Absicht hierbei ist, ganz deutlich zu zeigen, dass keine Entscheidung möglich ist, ohne dies zu berücksichtigen. Die Hauptlehre aus diesem dritten Kapitel ist also, nicht daran zu zweifeln, dass Jesus auch den Größten übertrifft. Hoffentlich wird uns hiermit allen klar, dass die Person Christi im Leben aller, die das Wort Gottes kennen und sich darin vertiefen wollen, die absolute Vorrangstellung einzunehmen hat.
So, und nun sind wir an der Reihe mit unseren Fragen an Professor Louisa Young. Wir wollen dich damit nicht unter Druck setzen, sondern uns gemeinsam immer mehr in den Stoff vertiefen. So beginnen wir in Hebräer 3 schon gleich mit einer Frage. Jesus als unser Apostel? Wieso denn? Wie soll man das erklären? Die Aposteln waren doch die Angehörigen der Mannschaft Jesu, aber hier nennt der Briefschreiber Jesus selbst als einen Apostel.
Stimmt, gleich im ersten Vers stoßen wir auf diese scheinbar seltsame Aussage. Jesus, der hohe Priester und Apostel, den wir bekennen. Dabei ist es wichtig zu vermerken, dass das Wort Apostel von dem griechischen Apostelo herstammt, was Gesandter bedeutet, also jemanden, der mit einem besonderen Auftrag ausgesandt wurde. Wenn also hier der Text Jesus als Apostel bezeichnet, dann als einen, der von Gott ausgesandt und dem er einen bestimmten Auftrag anvertraut hat. Das ist sehr wichtig, um die Bedeutung dieses Wortes zu verstehen. Unsere Hörer der Bibelreise müssen darauf Acht geben, dass bestimmte Wörter in der Bibel je nach dem Zusammenhang etwas anderes bedeuten können. So wird zum Beispiel in Apostelgeschichte 14 sogar Barnabas als Apostel bezeichnet, aber im Sinne eines ausgesandten Missionars und nicht als einer der 12 Apostel Jesu, jenen Zwölfen, die Zeugen des Wirkens und der Auferstehung Jesu gewesen sind. Diese hatten einen ganz bestimmten Auftrag und es gibt nach ihrem Abgang in die ewige Herrlichkeit niemanden in gleicher Stellung. Niemand genießt in gleicher Weise die gleiche apostolische Vollmacht. Wenn nun Jesus hier so bezeichnet wird, dann in einem anderen Sinn. Es ist wichtig, das zu beachten.
Andernfalls werden sich am Ende noch andere Apostel melden und neue Briefe mit einer neuen Eingebung in das Neue Testament einbringen. Das gäbe dann doch eine große Verwirrung, nicht wahr?
Allerdings, das ist denn doch heikel. Es hat ja in den letzten Jahren schon einige gegeben, die so etwas versucht haben, aber diese neuen Inspirationen sind weder von Gott noch von der Schrift als echt anzuerkennen.
Dann gibt es hier Schwierigkeiten mit den Versen 5 und 6, wo vom Haus Gottes die Rede ist. Zuerst geht es um den Sohn in seinem Haus und dann sind wir selbst das Haus. Wie ist das? Sind wir das Haus? Was will der Text mit all diesem sagen?
Ja, sollten wir hier etwa eine Immobilientheologie aufstellen? Haus hier, Haus da, was soll das? Also im Alten Testament spielt das Haus Gottes eine wichtige Rolle. Woher stammt dieser Gedanke im Alten Testament? Der Begriff erscheint bereits bei der Stiftshütte, denn Gott hatte sich der Sünde wegen vom Menschen zurückgezogen und wohnte nicht mehr bei ihm. Als Gott den Bau der Stiftshütte und später des Tempels anordnete, hat er sich einige Male recht deutlich mit seiner Herrlichkeit in der Stiftshütte oder dem Tempel offenbart. Diese göttlichen Offenbarungen waren aber vereinzelt. Gott erschien sozusagen hin und wieder, aber er wohnte nicht mehr bei den Menschen. Seit dem Kommen Christi ist nun etwas besonders Wichtiges geschehen. Gott hat sich in Christus bei uns niedergelassen und wohnt nun in uns. Jetzt ist also die Wohnung Gottes nicht mehr irgendein Standort, ein Tempel, sondern wir selbst. Deshalb wird das Volk Gottes im Neuen Testament auch Haus Gottes genannt. Das große Werk Gottes in der Geschichte war eben der Aufbau seines Volkes. Mose hat handgreiflich ein Haus gebaut, aber der Sohn ist es, der in der Tat in diesem Haus verehrt wird. Deshalb betont der Text ganz klar, dass wir das sind. Darum müssen sich viele Christen heutzutage vielleicht genauer bewusst machen, dass es in der Kirche nicht um Wände oder das Gebäude geht. Gott geht es nicht um Zement und Backsteine, sondern darum, durch den Heiligen Geist im Herzen der Leute Wohnung zu nehmen. Das Entscheidende ist also, dass wir selbst das Haus Gottes sind, das Volk Gottes, in welchem er durch den Heiligen Geist wohnt.
Ein Haus erinnert an Familie. Familie erinnert an menschliche Wärme und Gemeinschaft. Und Vers 13 empfiehlt dann, ermahnt euch gegenseitig jederzeit, solange es noch heute heißt, um nicht in die Täuschung der Sünde zu verfallen. Einige Übersetzungen sagen aber, ermutigt euch. Soll man sich nun gegenseitig ermutigen oder ermahnen? Soll man schimpfen? Soll man aufmuntern? Wie sieht so eine Beziehung aus?
Das ist schon eine wichtige Frage und nur wer die Bibel gut beachtet, wird darauf kommen. Der Grund für die Übersetzung ermutigen ist, dass das Wort mit dem griechischen Parakaleo zusammenhängt, was buchstäblich beiseite rufen bedeutet. Man stellt sich also neben jemanden, um ihm irgendwie zu helfen. Wir wissen zum Beispiel, dass der Heilige Geist in uns als Tröster bezeichnet wird und einige Stellen nennen Jesus unseren Anwalt. Das heißt, da ist jemand neben uns, um uns zu helfen. So kann dieses Wort je nach den Umständen verschiedene Bedeutungen haben. Es kann sein, dass man sich neben jemanden stellt, um ihm zu helfen, aber ihn dabei hart anpacken muss. Das wäre dann eine Ermahnung. Es kann aber auch darum gehen, Trost zu spenden oder jemanden als Anwalt zu verteidigen. Die Bedeutung schwankt also. Gewissermaßen steht uns der Heilige Geist als eine Art Trainer bei, eine recht interessante Sache.
Wie ein Fußballcoach.
Möglich. Dieser Gedanke taucht bei uns Fußballbegeisterten leicht auf. Allerdings dürfte es hierbei eher um Ermutigen als um Ermahnen gehen. Denn die Leute dort waren entmutigt und wollten schon aufgeben. Wenn dann jemand in so einer Lage ist, dann ist es schon sinnvoll, von Ermutigung zu reden. Man vermittelt dem anderen Kraft, damit er nicht von der Sünde verführt wird. Um Schimpfen geht es dabei kaum. So empfiehlt es also eher der Textzusammenhang.
Also könnte man Folgendes sagen. Wenn jemand sich in der Sünde verirrt, ist die erste Reaktion, umzukehren und die Gruppe zu verlassen. Und wie soll man sich dann vor dieser Verführung der Sünde schützen? Mit Ermahnung oder mit Gebet und Fasten?
Also der Text empfiehlt uns hier etwas. Manchmal meint man, die Sünde erfordere irgendwie eine mystische Behandlung. Beten ist wichtig, um damit unsere Abhängigkeit von Gott darzustellen. Und Fasten hat auch seinen Wert. Aber der Blickpunkt hier ist doch etwas anderes. Es geht darum, sich gegenseitig zu ermutigen. Das heißt, durch ein aufmunterndes oder kraftspendendes Wort oder auch durch eine Zurechtweisung, eine Täuschung durch die Sünde zu verhindern. Somit dürfte die beste Hilfe gegen eine Täuschung durch die Sünde wohl von dem Bruder oder der Schwester kommen, welche die Wahrheit an den Tag legen, um Kraft zu vermitteln. In der Gegenseitigkeit und dem Zusammenleben überwindet man schließlich.
Vielen Dank nun soweit. Und nun lasst uns noch ein wenig weiter zuhören, denn jetzt kommt die Anwendung dieser Betrachtung auf unser Leben.
Nach diesem Gang durch Hebräer 3 hier auf der Bibelreise, bei der es darum ging, nicht zu zweifeln, weil Jesus noch über dem Höchsten steht, liegt die große Anwendung auf unser Leben in Folgendem. Achtung, wir laufen Gefahr, Außenseiter zu werden. Eins der vielleicht traurigsten Dinge im Leben ist, ein besonderes Erlebnis zu verpassen, wie zum Beispiel, wenn jemand aus Gesundheitsgründen oder einer Reise die Abschlussfeier seiner Ausbildung versäumen muss. Oder jemand wird bei einer Fußballmeisterschaft aus der Mannschaft ausgeschlossen oder bei einem Konzert nicht mitsingen zu dürfen. Das kann einen niederschlagen und der Hebräertext hat gerade solche Lagen im Blick. Wenn jemand nicht versteht, wer Christus ist und nachdem er Christus aufgesucht hat, ihm den Rücken kehrt und dem Heil in seinem Leben aus dem Weg geht, dann besteht allerdings die Gefahr, das große Heil, das Christus uns spendet, zu verpassen. Darum erwähnt auch Christus einige Leute aus der Vergangenheit, die zwar aus Ägypten ausgezogen waren, aber nicht zur Ruhe Gottes gekommen sind. Dieses Wort richtet sich nun an unsere lieben Hörer und Freunde auf der Bibelreise mit der Empfehlung, dass wir heute unser Leben überprüfen, solange von heute die Rede sein kann. Oder sollten wir es riskieren, ausgeschlossen zu werden? Möge das nie in unserem Leben geschehen.
Schade, damit ist nun wieder unsere Zeit abgelaufen. Wir treffen uns aber bald wieder auf dem nächsten Abschnitt der Bibelreise. Bis dahin also,